Herzlich willkommen auf der FroschCon 2024. Wir hören jetzt gleich einen Vortrag von Werner
Hahn
zum vom Kiwitendo-Projekt zum Thema vom Acker
in die Welt.
In die Welt, ERP für den Saatgutanbau. Viel Spaß.
Ja, schönen guten Tag. Als ich im Frühjahr überlegt habe, dass ich hier auf der FroschCon meinen Vortrag, den ich letztes Jahr auf der Kilux, Kieler Linux-Tagen präsentiert habe, präsentieren wollte, wollte ich eigentlich faul sein und den Vortrag nochmal präsentieren. Als ich aber gesehen habe, dass die FroschCon als Hauptthema hat Pflanzen und Open Source, wusste ich, dass ich das nicht machen kann und habe den Vortrag neu geschrieben und habe das geschrieben, vom Acker in die Welt, ERP für den Saatgutanbau. Mein Name ist Werner Hahn, ich bin seit 2003 selbstständig, gelernter Fachinformatiker, Anwendungsentwickler. Am Anfang habe ich so ziemlich alles gemacht, was ich mir zugetraut hat im Linux-Umfeld. Hier und da mal eine Schnittstelle programmiert, hier und da mal eine Website. Ja, das war aber irgendwann alles zu viel und zu unübersichtlich. Man kann nicht alles verstehen in der Computerei. Und so bin ich seit 2016 ist so Kiwitendo mein Kerngeschäft. Kiwitendo ist ein Warenwirtschaftssystem. Ich benutze das schon selber seit 2003 von Anfang an. Ist ursprünglich aus SQL Letchka entstanden. Und ja, ich habe das viele Jahre benutzt. Ich fand es gut. Klar, hat mir viel Arbeit erspart, aber dass ich es einer größeren Firma anbieten wollte, das habe ich mir nicht zugetraut zu diesem Zeitpunkt. Und 2013, 2016 war ich mal auf einem Kiwitendo-Anwendertreffen und habe gesehen, was weltweit für Firmen mit Kiwitendo arbeiten. Über mehrere Kontinente, über mehrere Abteilungen, große Firmen, kleine Firmen, Handel, Produktion. Und dann dachte ich, naja, das, so schlecht kann das Programm nicht sein. Das kann ich vielleicht auch meinem Hauptkunden, einen Saatgutbetrieb, Saatguthandelbetrieb anbieten, weil die suchten gerade ein neues ERP-System, neues Warenwirtschaftssystem, weil das alte Warenwirtschaftssystem einfach den vielen Bestellungen nicht mehr standhielt. Das war damals bei Treschflegel GbR. Ich weiß nicht, vielleicht kennt den auch jemand. Und ja, nachdem ich das bei Treschflegel GbR eingeführt habe und wir viele Jahre damit erfolgreich arbeiten, an die 40.000 Bestellungen pro Jahr, manchmal 1.000 pro Tag im Frühjahr, kam Kulinaris aus Göttingen auf mich zu und meinte, du hast doch hier für Treschflegel dieses Kiwitendo aufgebaut, wir brauchen auch dringend ein Saatgut, ERP-System, Warenwirtschaftssystem. Kleiner Betrieb mit 5 festen Mitarbeitern. Je nachdem Saison viele Hilfskräfte, die auf dem Acker arbeiten, die produzieren sowohl Saatgut auf dem Acker, haben die ganzen Reinigungsprozesse, handeln mit Saatgut, kaufen Saatgut ein, verkaufen Saatgut weiter, haben einen Online-Shop für Kleinportionen, also was so ein kleiner Betrieb so alles leisten kann, leisten muss. Der Online-Shop ist zu erreichen unter kulinaris-saatgut.de. Politisch ist der Geschäftsinhaber tätig, Bernd Horneburg bei OpenSeeds.org, ist bei OpenSourceSeeds.org, weil die Lizenzierung bei Saatgut ist ähnlich bescheuert wie auch im Computer, in der Softwarebranche. Und da sind die halt noch politisch aktiv und setzen sich halt für Erhaltung vom freien Saatgut ein und solche Sachen. Ja, und die kamen halt auf mich zu und sagen, bei uns ist alles kreuz und quer, Kraut und Rüben, was beim für Bauern eigentlich ganz normal ist. Aber, aber ja, es sah so aus, es gab viele Excel-Listen mit den ganzen Partien, Lagerhaltung, alles wurde irgendwie in Excel-Listen gehandelt. Es gab einen Team-Drive, weil die Leute arbeiten nicht nur im Büro, sie arbeiten sowohl im Büro als auch auf dem Acker, als auch von zu Hause aus. Ja, es gab den Online-Shop, den gibt es immer noch natürlich. Da wurden dann die Rechnungen direkt in WooCommerce generiert und an die Kunden verschickt. Auftragsannahme für andere Sachen, ja, war mit Word und ja, es war wirklich ein Zurechtbasteln der Rechnung, weil es müssen Pflanzenpässe drauf, bestimmte gesetzliche Vorgaben. Und das war alles kein Zustand mehr für die. Und ja, die waren im Wachstum und es wurde immer mehr und es war einfach nicht mehr handelbar für die ganzen Leute da. Finanzbuchhaltung, das Ganze, was irgendwie an digitalen Belegen gab oder an gedruckten Belegen, wurde dann zum Steuerberater gegeben und der Steuerberater hat dann die Buchführung gemacht und hat das alles schön zurechtgemacht. Es ist ja nicht so das Problem, das alles selber zu machen, aber bei so einem kleinen Saatguthandel, die privat machen, die haben schon pro Tag dann eher, ja, die haben jetzt zwischen 300 und 500 Bestellungen pro Tag, das heißt Rechnungen pro Tag im Januar bis März, so sind eher immer so kleine, aber viele Posten, so. Und das war alles nicht mehr zu managen. Mahnwesen gab es gar nicht, die Rechnungen, die nicht bezahlt wurden, wurden halt nicht bezahlt, die Leute wurden auch nie gemahnt. Ist damals auch noch nicht so aufgefallen, wie viel das im Endeffekt ist. Ja, die kamen dann auf mich zu und haben gesagt, hier Werner, wir brauchen da was und das muss es können. Und es gab erstmal ja, die Spezialitäten für die Lagerhaltung, dass ich alles partiegenau erfassen kann, partiegenau verfolgen kann, dass ich eine History der Keimkraft, weil die Keimkraft wird jedes Jahr getestet und ich muss wissen, wie gut die Keimkraft ist und wie schwer das 1000 Korngewicht ist. Bei Saatgut, das wird zwar manchmal auch in Gramm berechnet bei kleineren Körnern, aber bei großen Körnern ist die Einheit Korn. Da hat man dann auch schon mal mehrere Millionen Korn auf Lager, was sich zwar komisch anfühlt, aber ja, es geht halt nicht anders, weil Saatgut mit der Zeit leichter wird. Deswegen wurde dann irgendwann im 18. Jahrhundert die Einheit Korn für Saatgut eingeführt, was speziell für Weizen galt, aber dann auch noch für die anderen. Es gab so besondere Herausforderungen, dass man Partien zusammenlegen musste, dass man wirklich genau gucken musste, ja, was ist aus dem Saatgut, sobald es ins Lager eingekommen ist, was ist über die Jahre hin damit passiert, zu welchen Kunden ist es gegangen, zu welchen Zwischenhändlern ist es gegangen, wie auch immer. Ja, und dann mussten auch noch Tüten abgepackt werden und das alles im Lager sichtbar gemacht werden. Und wo mich die Mitarbeitenden immer gebeten haben, sie brauchen einen 1000 Kornumrechner, der von Korn nach Gramm umrechnet. Das ist für einen Programmierer eine Kleinigkeit, aber ja, das ist jetzt auf jeder Seite zu sehen, wo sie das brauchen, dieser 1000 Kornumrechner. Und ja, damit sie einfach wissen, wie viel das ist, weil meistens wird das Saatgut doch gewogen und nicht die Körner gezählt, weil es einfacher ist. Ja, das waren die an das Lager. Dann gab es noch gewisse gesetzliche Anforderungen. Jedes Saatgut, nicht jedes, aber viele Saatgut sind pflanzenpasspflichtig. Das heißt, wenn man mal einen Baum oder was gekauft hat, dann sieht man dieses kleine Euro-Logo mit dem, wo die Pflanze herkommt. Ist auf jeder Saatguttüte im Supermarkt drauf, findet man das nicht auf jeder, aber Tomaten, Paprika, Zwiebeln, was so relevant ist. Ist wichtig dafür, dass wenn irgendwas, eine Krankheit gefunden wird, dass man wieder zurückverfolgen kann, wo ist das Saatgut gelandet im Endeffekt. Ja, macht aber viel Arbeit und ja, das ist halt einfach Pflicht auf den Saatgut-Lieferschein und auf den Saatguttüten. Dann sollte der erste Teil des Projekts werden. Der zweite Teil des Projekts ist das Abbilden des Saatgutreinigungsprozesses. Also wenn das Saatgut in den Betrieb reinkommt, das kommt meistens in einen großen Big Pack, völlig dreckig rein, durchläuft, viele Phasen gereinigt werden und dann wird es irgendwann so eingelagert, dass es einen Keimtest hat und kommt in den Verkauf. Und das sollte alles abgebildet werden. Eine Anbauplanung sollte abgebildet werden und eine Bedarfsplanung für die zukünftigen Prozesse, für die zukünftigen Bestellungen. Soweit, so gut. Wir haben gesagt, den ersten Teil, das machen wir erstmal, das ist zwingend notwendig, damit der Betrieb läuft. Und den zweiten Teil gucken wir in der zweiten Projektphase, wie wir das dann umsetzen. Dann haben wir das umgesetzt. Wir haben glücklicherweise 50% Finanzierung des Land Niedersachsen bekommen. Da gibt es ein Digitalförderungs in allen Bundesländern oder auch ein Bundesprojekt. Ich sage, wenn Kunden auf mich es erstmal zukommen, vieles ist heutzutage loszuverfahren, völlig unkompliziert, schmeißt euren Los da rein. Vielleicht wird es was, vielleicht wird es nichts, ob man nur 10.000 Euro für so einen kleinen Betrieb hat oder nicht, das macht schon was aus und in den Töpfen gibt es Geld. Also ist nicht so, dass da nichts ist. Niedersachsen hat einen sehr großzügigen Topf von bis zu 100.000 Euro pro Projekt. So, das ist aber auch clear, wusste ich dieses Jahr nicht mehr, aber zu der Zeit war das so. Und da konnte man doch einiges machen. Wir haben noch einen neuen Server angeschafft. Vorher war halt alles mehr so cloudmäßig basiert, ein Teamdrive, wo die ganzen Excel-Tabellen lagen. Und wenn der eine die Excel-Tabelle auf hat, kann der andere nichts mehr drinnen machen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, das soll alles lokal auf dem Server sein. Wir haben einen neuen Server angeschafft mit Proxmox und VM, habe ich da drauf installiert und haben halt die neue Netzwerkinfrastruktur auf Samba-Basis gemacht. Ja, das war so mit, wie wir angefangen haben und sind dann 2021 in die Implementierung von Qvitendo gegangen. Corona war so gerade richtig am Fahrt aufnehmen. Die Leute wollten nur noch in den Garten und Saatgutbestellung machen. Bei Culinaris hat man es deutlich gemerkt, die konnten nichts anderes mehr machen als Saatgut verkaufen, einpacken und verschicken. Bei Trashpflege, da haben wir es nicht geschafft, da haben wir Öffnungszeiten für einen Onlineshop gemacht. Morgens um 6 ging der auf, nach 250 Bestellungen ging der zu. Mit den anderen 250 Bestellungen, die per Brief und E-Mail kamen, hatten wir genug Arbeit für den ganzen Tag, weil du kannst ja auch nicht so viele Leute. Also es gab so viele Zusammenhänge, Abstandsregeln einhalten. Das heißt, du konntest nur mit der Hälfte der Belegschaft gleichzeitig arbeiten. Leute sind ausgefallen wegen Krankheit, hat es da weniger Leute. Dann kam bei Culinaris noch hinzu, dass es eine extrem gute Ernte war, mit extrem viel Saatgut und das musste alles gereinigt werden. Es war ja Chaos pur und da kann auch die Digitalisierung nichts dafür und schafft das einfach nicht. Es blieb einfach einiges auf der Strecke und wir haben das Beste rausgemacht und sind da durchgekommen. Das, was auf der Strecke blieb, das waren die Mahnungen. Wir haben dann nach einem Jahr, 2021, haben wir im Frühjahr begonnen, im April, nachdem das Ganze der hohe Saatgut angefangen war, haben wir gesagt, wir fangen mit dem neuen System an, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Ja, das mit dem ruhiger war ja nicht wirklich so wegen Corona, aber war der erste Stresstest. Und Ende des Jahres haben wir festgestellt, es zahlen ganz schön viele Leute das Saatgut einfach gar nicht. Die bestellen und bezahlen nicht. So. Und dann haben wir halt den Mahnlauf eingeführt und geguckt, was da Sache ist. Zusätzlich kam hinzu, die haben auch Zwischenhändlerkunden und zu der Zeit haben viele angefangen, Saatgut zu handeln. Also wenn ich heute reingucke in der Suchmaschine und suche biologisches Saatgut, kriege ich 10 verschiedene. Als ich vor 10 Jahren oder 5 Jahren das gemacht habe, stand Stresspflege da, Bingenheim da, 3, 4 Betriebe und die haben sich dann abgewechselt, mal wer oben stand und wer nicht. So, und das hat sich halt ziemlich stark geändert in der Corona-Zeit. Da sind viele auf den Zug aufgesprungen, dass Saatgut jetzt gut läuft. Und ja, so war das auch, dass da auch wieder viele Großkunden hinzukamen. Ja, ich habe dann mit meinem Betrieb die Buchführung übernommen. Ich habe einen Werkstudenten eingestellt für die Programmierung. Ich habe einen Buchhalter eingestellt gehabt, der zeitweise mich unterstützt hat oder der das übernommen hat und eine Gehilfin. Die haben dann die ganze Buchführung erstmal für Culinaris auf den aktuellen Stand gebracht, was in dem ganzen Chaos mit Papier, digital belegen, nicht vorhanden, bezahlt, nicht bezahlt, gar nicht so einfach war. Wir haben alle Belege digitalisiert, in Qvitendo hinterlegt. Ich kann heute in der Volltextsuche suchen, ich suche einen Bürostuhl, wann habe ich den gekauft und kriege den Beleg angezeigt, wenn der gekauft ist, das ist super. Und so haben wir das gut hingekriegt, dass wir Ende 22 auch mit 22 aktuell waren. Und so konnten wir jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, ich bin viel zu schnell, ja. ja, so konnten wir dann Ende 22 die Buchführung übergeben oder ja, im Frühjahr 23 eher und Ja, da haben wir doch einiges geschafft. In 23, man sieht so ein bisschen, hier habe ich nochmal die Verkaufszahlen dargestellt. Wir haben im April 21 begonnen. Da geht gerade der Frühjahrsverkauf zurück. Im April, Mai sind noch ein paar Bestellungen, dann geht es über den Sommer, ist es ganz wenig. November, Dezember fangen die Großhändler einzukaufen, da fängt dann der Einkauf an. Und Januar, Februar, das sind dann immer die hohen Dinger, da brummt es dann einfach richtig. Da kommt man kaum hinterher, das alles zu bestellen. Das heißt, der Peak, der ist Januar, Februar, März. Und da kann man auch nicht viel anderes machen. Und dann flacht es so ab. Und man sieht aber auch schon hier, 22 Corona-Jahr war hoch, 23, und das täuscht hier ein bisschen, gab es viele kleine Bestellungen noch. Und 24 gingen die Bestellungen schon runter, das ist die Anzahl der Bestellungen. Aber im Umsatz sieht das dann so aus. Und das tut richtig weh. So, weil als Corona vorbei war und die Leute wieder reisen konnten, wollten sie nicht mehr in den Garten, sondern haben sich in den Flieger gesetzt und die Umsatzzahlen gingen stark zurück. Wir sind trotzdem froh, was wir alles geschafft haben. Also den ganzen Verkaufsprozess haben wir hingekriegt. Online-Shopping, Frage?
Ja, hast du noch Umsatzzahlen von vorher? Wäre ja noch spannend.
Nee, leider bei dem Betrieb nicht. Weil wir 21 angefangen haben und vorher haben sie... Also, ob es Umsatzzahlen von vor 21 gab, bei dem Betrieb habe ich keine Umsatzzahlen, weil wir haben 21 erst mit Kivitendo angefangen und davor habe ich keine Auswertungen von dem bekommen. Wobei ich kann sagen, also bei Trash-Pflege sind wir mit den Umsatzzahlen auf Vor-Corona-Niveau ein wenig darunter. So. Was auch deutlich weniger ist. Ja, wir haben den WooCommerce-Shop angebunden. Das läuft fast vollautomatisch. Es gibt so ein paar Einzelfälle, die muss man bearbeiten. Bezahlungen, PayPal oder Kreditkarten werden sofort abgeglichen beim Import. Das läuft super. Wir haben das ganze Bestellwesen auf Kivitendo umgesattelt. Das heißt, ich kann auch Streckengeschäfte machen. Ich kaufe Saatgut ein, schicke das zum Abfüllen zu einem anderen Betrieb, der das abfüllt und der schickt das wieder zu dem Kunden. Das ist in Kivitendo alles sehr super abbildbar. Wir haben die FIBO inklusive Mahnwesen. Das ist jetzt wirklich alle 2 Wochen gehen Mahnungen raus und das macht sich auch bemerkbar. Und das ist schon, für die war das wirklich alles neu, aus den Excel-Tabellen heraus jetzt mit so einem System zu arbeiten und hat sich aber gelohnt. Und die Lager- und Abfüllmodul und die Nachverfolgung von dem Saatgut, das funktioniert auch. Wir hatten dann bei einer Tomate, wo der Jordan-Virus erkannt worden ist, und wir mussten alle Kunden dem Landwirtschaftsministerium geben, die das Saatgut gekriegt haben. Die haben dann die Kunden angeschrieben und die mussten das Saatgut vernichten. So, und das war alles nachverfolgbar. Wenn wir jetzt eine Biokontrolle haben, dann gucken wir in das System rein. Wir brauchen nicht mehr die Ordner zu suchen, sondern wir gucken einfach in das System und zeigen denen die Belege. Und das geht alles ja, auf den Belegen. Überall ist der Pflanzenpass drauf, wo Saatgut mit drin ist. Ja, und was wir nicht geschafft haben und was jetzt aus finanziellen Gründen komplett erstmal zurückgestellt worden ist, ist den Reinigungsprozess abzubilden, die Anbauplanung und die Bedarfsplanung. Wann es da weitergeht, wissen wir nicht. Es war jetzt die Idee, dass wir, um eine Kundenbindung zu schaffen, dass wir eine Anbauplanung machen, die man online benutzen kann, sodass auch kleinere Kunden da ihren Garten planen können und gleich das Saatgut bestellen können. Sowas. Aber das steht gerade ganz am Anfang, das zu machen, weil wir müssen gucken, dass wir mehr Kunden oder dass wir eine Kundenbindung haben und nicht so viele Kunden abspringen. Und ja, so sieht das aus. Mal kurz was trinken. So, das ist eigentlich so der Stand jetzt. Die laufen, ich habe jetzt gerade nochmal das aktuelle Update eingespielt. Ja, bei Kivitendo ist der Vorteil, wenn das mal läuft, dann rufen die Kunden selten an Also sie rufen ab und zu mal an, wenn sie nochmal was wissen wollen, aber im Großen und Ganzen läuft das Ganze. Und jetzt komme ich zu den Sachen, die es Neues gibt in Kiwitendo. Wer von euch, von Ihnen arbeitet denn mit Kiwitendo? Kennt Kiwitendo oder hat schon mal was davon gehört? So ein paar, ja, okay, sind doch ein paar. Kiwitendo kann seit letztem Herbst das IMAP-Protokoll besser. Das heißt, wir können E-Mails aus dem IMAP reinholen in Kiwitendo und wir können aber E-Mails auch zum Beispiel, die aus Kiwitendo gesendet werden, auch im Ordner gesendet von dem IMAP-Server wieder schicken, sodass E-Mails auf beiden Seiten vorhanden ist. Und beim Import kann ich alle E-Mails importieren, kann die einem Workflow zuordnen oder einen neuen Workflow erfassen oder einen neuen Beleg erfassen. Da ist vieles möglich. Auf allen Belegebenen kann ich das machen, für einen Einkauf, für einen Verkauf. Und beim Einkauf, wenn ich eine Zugfahrtrechnung bekomme und die alles richtig konfiguriert ist, der Lieferant hinterlegt mit Umsatzsteuer-ID, wird die sofort automatisch verbucht. Das ist natürlich schön, wenn jetzt ab 2025 Zugfahrtpflicht ist, dann hat man wirklich deutlich weniger Arbeit mit der Buchführung und das funktioniert ziemlich gut. So habe ich dann alles zusammen, kann importieren, der Bericht von den E-Mails, was ich importiert habe, wo es zugeordnet ist, ist alles bruchfrei gegeben und so habe ich meine Workflows wirklich zusammenhängen zu allem drum und dran, habe alle meine Belege zusammen, die dazu gehört, habe das Dokument hinterlegt, habe meine Buchhaltungsbuchungen sichtbar da dran und was auch noch neu hinzugekommen ist in diesem letzten Herbst ist, dass ich beim DATEV-Buchungsexport gleich die Belege mit exportieren kann zum Steuerberater. So ist wirklich alles vollständig und läuft sehr gut und bis jetzt haben wir mit mehreren Steuerberatern das getestet, also es gab bis jetzt keine Klagen darüber. Das ist ein sehr großes und ein sehr mächtiges Feature. Letztes Jahr kam dann noch ein Partner von uns auf zu, die haben einen Textilhandel und Klamottengeschäfte, Textilgeschäfte. Und Textilgeschäfte ist nochmal eine eigene Welt für sich. Die müssen dann CSV-Dateien importieren, die genormt sind. Und wir haben das ganze Ding gleich erweitert, dass man jetzt auch CSV importieren kann und dann die ganzen BTE-Geschichten oder auch Datanorm-Geschichten wäre jetzt kein mehr Problem mehr, die automatisch zu importieren in Kiwitendo. Wobei bei den Datanormen müssen wir noch ein bisschen was machen, aber ich sag mal für die Klamottenindustrie, die IDE-Geschichten, die gehen jetzt richtig gut. Das ist also ein sehr mächtiges, sehr großes Feature geworden, was ziemlich viel kann und ja, was völlig versteckt irgendwo im Menü unter E-Mail-Journal ist. So, dann ist noch ein Einkaufshelfer hinzugekommen. Das war zwar jetzt nicht der Saatgutbetrieb, der den in Auftrag gegeben hat, aber das ist so eine Art Liste von Artikeln, die unter den Lagerbestand rutschen. Die können in einen Einkaufswarenkorb gelegt werden und dann für die jeweiligen Lieferanten eine Bestellung ausgelöst werden. Das ist ja auch ein sehr gutes Feature, einfaches Feature, wenn man viel einkauft und Lagerhaltung macht und ja. Dann gab es von Dreschflege noch den Auftrag, eine Reklamationserfassung zu haben. Da, wenn Kunden zurückschreiben, hier Saatgut war nicht in der Tüte oder keimt nicht oder sonst irgendwas, das haben wir dann natürlich relativ verallgemeinert, dass es auch andere Branchen nutzen können. Reklamation für einen Einkauf und für einen Verkauf. Das hat uns auch schon geholfen, weil bei Dreschflege hatten wir letztes Jahr eine Sorte, die ist nicht mehr gekeimt, nachdem sie verkauft worden war. Alles Saatgut, was verkauft wird, hat mindestens eine Keimfähigkeit von, ich glaube, 75%, also das, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Und diese Turbinambur, braucht man ja eh nicht, die wollte einfach nicht keimen bei den Kunden. Und so haben wir auch wieder geguckt, das ist uns rechtzeitig aufgefallen mit dem Reklamationsmodul, das ja immer wieder reklamiert wird. Und so haben die Kunden, die das gekauft haben, halt einen Gutschein für ihren nächsten Einkauf gekriegt. So, dann gibt es einen erweiterten Workflow mit Anzahlung und Schlussrechnung. Das ist relativ neu, auch dass das gleich buchhalterisch richtig verbucht wird auf diese Zwischenkonten. Und es gibt einen Zwischenschritt, das ist die Auftragsannahme, dass wenn ich ein Angebot geschrieben habe, der Kunde sagt den Auftrag zu, dann bevor er seine AB-Auftragsbestätigung kriegt, gibt es noch die Auftragsannahme, sodass das auch nochmal richtig protokolliert ist. Das waren so die wesentlichen neuen Features, die jetzt im letzten Jahr mit hinzugekommen sind. Und dann gibt es noch zwei, drei, vier Features in der Warteschleife, was neu ist. Was in der Erprobung ist, das sind die hierarchischen Warengruppen. So, die gibt es bis jetzt nur in einer Hierarchieebene, die Warengruppen. Die haben wir jetzt hierarchisch gemacht, dass die auch mit dem Shop zusammenarbeiten können oder ja, bei Treffschlägen mit dem Katalogdruck oder wie auch immer. Und dann gibt es noch, was auch neu hinzugekommen ist, sind Varianten. Varianten konnte bisher Kivitendum nicht. Der Kleidungsgeschäft, die haben natürlich Hosen in Größen und in Farben und so und die brauchten das zwingend. Und da haben wir dann halt ein Variantenmodul hinzugefügt. Das kommt alles zum nächsten Release spätestens rein im nächsten Frühjahr. Und was jetzt gerade anfängt in Arbeit zu sein, wo wir schon ein bisschen was gemacht haben, ist ein TSE und gesetzeskonformes Kassenmodul, sodass ich es wirklich auch im Ladengeschäft einsetzen kann. Und kleinen Moment, weil ich bin auch gleich das ist jetzt, was so in dem kommenden Release voraussichtlich kommt. So. Gut, dann. Oh, das ist so ein TSE heißt, das tut mir leid, das kann ich gar nicht jetzt so die Abkürzung übersetzen. Das ist so ein technisches Protokoll, wo das alles nochmal doppelt und dreifach gespeichert wird. Okay, das ist das, was kommt. Und jetzt komme ich zu dem Thema in eigener Sache. Kivitendo ist ein Open-Source-Projekt. Wir haben mittlerweile schöne Features drin. Die Features sind nicht unser Problem. Die Zahl der Kunde, der die haben will. Was unser Problem ist, ist die Pflegearbeiten von Kivitendo. Der Quellcode ist teilweise 30 Jahre alt und teilweise ist er wirklich noch 30 Jahre alt und könnte dringend überarbeitet werden. Manches packen wir auch immer an und überarbeiten das, aber ich habe mal ausgerechnet, wir bräuchten, um dieses Projekt gut laufen zu können, übers Jahr 50.000 Euro für Pflege- und Infrastrukturarbeiten. So, die Buchhaltung müsste eigentlich komplett neu geschrieben werden. Wenn wir da dran gehen, können wir keine neuen Features dazu bauen, weil du machst es eigentlich neu. So, und ja, deswegen haben wir seit letztem Jahr die Subscriptions ins Leben gerufen und die kleine Subscription ab 250 Euro, die unterstützt das Projekt einfach nur. Das ist für einen Betrieb, der damit arbeitet und Geld verdient, eigentlich kein Geld. So, und dann haben wir die aktiven Partnerschaften, die gehen ab 800 Euro los und da ist man wirklich auch zu eingeladen, Kivitendo mitzugestalten, auch das ganze Umfeld mitzugestalten. Wir machen monatlich eine Videokonferenz und besprechen diverse Dinge und wie was weitergehen soll. Ja, und das geht so ab 800 Euro los. Ab 16 die Super Subscription, das ist wirklich eine aktive Entwickler-Subscription, das heißt Leute, die wirklich für andere Kunden Features entwickeln und die mit den Kivitendo drin haben, damit die weiterhin gepflegt werden können. Kostet trotz, dass man Code beiträgt, Geld. Aber da hat man auch wiederum die Möglichkeit, wenn man Pflegearbeiten macht, auch wieder Geld aus diesem Topf zu kriegen, der sich hier zusammensammelt. Und dann für Leute, die wirklich wissen, was es wert ist, gibt es die Booster-Subscription. Aber bis jetzt haben wir von denen noch keinen.
Das ist von eurer Firma?
Das ist von Kivitendo-Projekt, also von unserem Projekt. Also wir haben ja den Jan Bühren, der ist Maintainer. Und der verwaltet das Geld dann treuhänderisch und wir besprechen zusammen, was das macht. Ich hatte mal vor vielen Jahren den Vorstoß gemacht, dass wir doch eine Genossenschaft gründen. Jeder behält sein eigenes und wir bauen das in eine Genossenschaft oder eine Foundation. Vielleicht passiert es noch irgendwann. So. Pro Jahr. Pro Jahr. Ja. Also es könnte auch pro Monat sein. Wer manches kostet so viel pro Monat, pro Benutzer. Kann man. So. Ja. Ja, auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn wir mehr Leute, die das auch nutzen, das Projekt auch unterstützen finanziell, damit es wirklich zukunftsfähig bleibt und auch gepflegt werden kann. So. Ich werde oft bei der kleinen Subscription gefragt, was ich denn dafür bekomme, und ich sage einfach nichts. Ja, es gibt ein besseres Kivitendo dafür. Das Geld fließt direkt ins Projekt rein. So. Ja, dann komme ich jetzt langsam. Och, geht doch einigermaßen. Zum Dankeschön und zum Ende hin. Also ich danke erstmal dem Kivitendo-Partner-Netzwerk. Wir sind mittlerweile, glaube ich, 8 Kivitendo-Partner. Wir haben letztes Jahr 2 neue dazu gewonnen. 2 stehen jetzt noch in der Pipeline. Die überlegen gerade noch oder wollen. Ja, meinen Mitarbeitenden. Ich habe einen Werkstudenten eingestellt, der für mich programmiert, Informatiker, und einen Auszubildenden. Hä? Naja, durch die Kundenaufträge. Wenn ich natürlich wie kann ich das bezahlen bei den Beträgen, die wir durch die Subscriptions bekommen? Naja, die Kundenaufträge, die werden natürlich von den Kunden bezahlt. Wenn ich für Kulinaris dieses Saatgut aufbaue, dann. Dann ist, glaube ich, irgendein falsches Verständnis gerade da, oder? Das kostet. Ja, aber das Projekt selber, das hat an die 20.000 oder 25.000 gekostet. Die einmalige Programmierung. Und die zahlen jetzt halt nur die 800 Euro jährlich oder ein bisschen mehr jährlich an den Subscription-Support. Können wir uns später nochmal. Wir sind hier im Projektraum unterwegs. So, ja. Vielen Dank auch an Marei Peischel von PyText. Die unterstützt mich immer sehr viel in den LaTeX-Formularen. Die sitzt jetzt nicht hier, aber ist unten am Stand. Ja, und halt den unterstützenden Firmen, die eine Subscription schon haben, und den Auftraggebern für das, was da umgesetzt worden ist, halt Kulinaris Saatgut für Lebensmittel und Dreschflegel Saatgut für Lebensmittel. Die haben halt die Projekte, die Features bezahlt und zahlen zusätzlich halt die Subscription für die Pflegearbeiten jährlich. So, dann bedanke ich mich erstmal soweit und bin offen für Fragen.
Fragen?
Genau, ich eine Frage. Auf welcher Hardwarebasis läuft das Ganze? Und welche Programmiersprache nutzt ihr dafür und welche Datenbank steckt dahinter?
Also als Programmiersprache ist überwiegend Perl. Einfach aus der Historie heraus, dass es aus SQL Ledger kommt und 1998 Perl sehr populär war. Die Datenbank ist Postgres dahinter. Ich habe bei Dreschflegel, wo wir 1000 Bestellungen pro Tag mitarbeiten, eine VM mit 12 GB Arbeitsspeicher. Und für meine kleineren Betriebe ist unerheblich so. Also braucht nicht viel Ressourcen, ist relativ einfach zu erlernen. Also es sieht nicht sexy aus. Also wir sind von der Oberfläche jetzt vielleicht 2010 mit unserem neuen Design. So, aber es kommt nicht auf die Oberfläche drauf an, sondern es kommt drauf an, was das Programm eigentlich kann. Und ich war letzten Monat bei einem Systemhaus und wir haben innerhalb von 2 Tagen den Verkauf und den Einkaufsworkflow aufgesetzt und die Arbeiten haben. Wir haben 2 Tage Schulung gemacht und seitdem haben die einmal angerufen, wie ging das nochmal? So, also es ist wirklich ein sehr einfaches Programm und trotzdem sehr mächtig. Ja. Weitere Fragen?
Du hattest ja eben bei den Kassen unter anderem allerlei Verordnungssachen gesagt. Das ist ja generell bei den Systemen so, dass die irgendwelchen Verordnungen genügen müssen. Wie genau macht ihr das? Oder geht das über, also wenn da zum Beispiel Wirtschaftsprüfung oder sowas angesagt ist, geht das dann über den DATEV Hauptzweig?
Also Kiwitendo im Ganzen ist zwar nicht GOBD zertifiziert, also vom Finanzamt, von der Verordnung, GOBD-Verordnung, bitte fragt mich jetzt nicht nach den Abkürzungen, da bin ich nicht vorbereitet, aber es ist GOBD-konform. Wir haben eine GOBD-Schnittstelle, wenn der Finanzprüfer vom Finanzamt kommt, dann kann ich da draufklicken und der kriegt alle Buchungsdaten. Es kommt jetzt wieder eine neue Verordnung, PPEDD, was weiß ich. So, die werden wir natürlich dann auch wieder nachziehen, aber es wird machbar sein, aber nicht konform. Ein Wirtschaftsprüfer, wir hatten mal eine interne Revision, nicht bei uns, aber bei jemandem, der Kiwitendo benutzt hatte. Und der die interne Revision macht, der hat dann mal Kiwitendo sich auch genauer angeguckt und wie die das machen. Die gehen direkt auf die Datenbank, holen sich alle Daten runter und und dann suchen die wirklich durch die Daten mit Regex. Die haben dann bestimmte Regeln. Ja, das ist ziemlich der Vortrag, der ist auch noch irgendwo auf der Kiwitendo-Blog-Seite, so wie eine interne Revision so vorgeht. Und dem hielt Kiwitendo auch stand. So, der hat mehrere Jahre dann einfach mal geprüft und nach all seinen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Und das ging auch, ja. Also wir sind konform, aber nicht zertifiziert.
Ja, die Frage geht unter anderem auch ein Stück weit dahin, weil je nachdem, für was für eine Größenordnung Firma man arbeitet, hast du ja nicht nur die Aufgabe, dass du deine Jahresabschlüsse abliefern musst, sondern dass, wenn zum Beispiel eine Wirtschaftsprüfung kommt, du auch nachweisen musst, dass deine Prozesse in der IT vernünftig abgebildet sind. Das heißt, selbst wenn die also den Direktzugriff auf die Datenbank haben, heißt das ja auch noch nicht, dass du nicht irgendwie als Manager da irgendwo reingrätschen kannst. Und sowas muss ja auch sichergestellt sein, dass das nicht geht.
Also das ist ein sehr interessantes Thema und ich gehe jetzt mal auf diese Vorgabe, dass E-Mails gesichert werden müssen, so, und revisionssicher gesichert werden müssen. Und da habe ich dann mit einem Auditor mal drüber gesprochen und der hat mir erklärt, wenn die Prozesse schriftlich festgehalten sind und du kannst denen nachweisen, dass du die Daten nicht veränderst kannst durch Sicherung. Wir haben eine Sicherung über Jahre hinweg und man, klar muss er sich die Arbeit machen, sind irgendwann in der Zwischenzeit die Daten geändert worden, wäre das durchaus akzeptabel für solche Prozesse. Ich arbeite eher in dem Bereich von, ich sag mal, 1 bis 50 Mitarbeitern, wo ich das betreue. Darüber hinaus, Haribo hatte uns mal vor vielen Jahren gefragt, ob wir nicht Kiwitendo machen könnten. Aber ja, Jan Büren war das dann, glaube ich, doch zu groß. So, ich finde es schade, ich war gestern in der Haribo-Fabrik. Ja, da muss man halt auch wirklich gucken. Vieles ist halt so bei den größeren Betrieben, die wir haben, die machen hier ihre Grundbuchführung mit. Das Ganze geht zum Steuerberater über DATEV und der macht im Endeffekt die Abschlüsse und dieses ganze Krams. Wir sind aber dabei auch mit, dass wir selber aus so gut werden, dass wir auch komplett die Buchführung mitmachen können. Weil auch als GmbH ist man nicht steuerberaterpflichtig. Also man kann es alleine machen, wenn man das alles sich zutraut.
Das wäre jetzt die letzte Frage, solange ich das Mikrofon noch in der Hand habe. Dann gebe ich es auch weiter. Wie groß war der Aufwand, wenn irgendwie, ich habe gesehen, ein paar Kontenrahmen bietet Kiwitendo an, aber wahrscheinlich konntet ihr jetzt nicht irgendwie den Industriekontenrahmen für die Saatgutverwaltung nehmen. Wie groß war da der Aufwand, das anzupassen? So Pi mal Daumen.
Ich habe letztes Jahr die Anfrage von einem Landwirt gekriegt bei uns, der auch schon viele Jahre mit Kiwitendo arbeitet, der bei mir damit arbeitet und der würde gerne auch seine komplette Buchführung damit machen. Die haben dann wieder aber einen ganz anderen Kontenrahmen, den BEML heißt der, glaube ich. Der hat leider kein Geld, also ich habe es noch nicht durchgerechnet, was es ein anderer Kontenrahmen braucht. Ich will mal sagen, die Sachen, die sich im DATEV-Bereich bewegen, ist eigentlich relativ simpel. Man kann ja auch komplett mit dem leeren Kontenrahmen anfangen und sich seinen Kontenrahmen selbst erstellen. Ist auch eine Möglichkeit. So, das ist natürlich viel Arbeit. aber das gehört auch so ein bisschen zu der ganzen Geschichte, Pflegearbeiten und Buchführung neu machen, wo man sowas natürlich dann viel besser reindenken kann, wie in das, was jetzt vorhanden ist. So, also auch die ganzen Abschreibungsgeschichten zu automatisieren, das kann ja Kivitendo im Moment noch nicht, muss man alles händisch machen und solche Sachen. Aber das sind alles Visionen, Ideen, die stehen alle auf dem Blatt Papier. Und wenn jemand kommt, hier, ich gebe dir Geld, dann machen wir das auch.
Ich habe eine Frage, du sagtest gerade Haribo, könnt ihr Chargenverwaltung und könnt ihr chaotische Lagerbestandsführung?
Also Chargenverwaltung ja. Was meinst du jetzt mit chaotischer Lagerbestandsführung?
Dass ihr sagt, welcher Lagerplatz wo genommen wird und verschiedene Artikel auf verschiedenen Lagerplätzen orten könnt.
Ja, verschiedene Lagerplätze und verschiedene Lagerorte. Bei einem anderen Kunden, Hühnermobil in Bad Sohn-Allendorf, die haben wirklich ein sehr chaotisches Lager. Da haben wir das alles mit Scanner gemacht und wir haben eine Standardregel First in, First out, aber wenn es über Chargen geht, kann er sogar auch First in, First out automatisch machen, aber man kann auch die Chargen auswählen für die verschiedenen Prozesse. So, das war ja hier auch notwendig, dass wirklich die Chargenverwaltung ganz genau, hier nennt sich es halt Partienverwaltung bei den Saatgut, aber ist im Endeffekt die Chargenverwaltung. Es gibt auch zwar keine Seriennummernverwaltung, aber wenn ich die Artikel mit einer Seriennummer einlagere und gebe die an den Belegen an, dann sucht er automatisch im Lager nach der Seriennummer und nimmt das spezifische Gerät aus der mit der Seriennummer aus dem Lager. Und
du hast hier buchhalterisch sehr viele Ausdrücke verwendet, die für Deutschland gelten. Wie sieht es aus mit dem Ausland?
Also wir haben einen Schweizer Partner und für die Schweiz ist es komplett kompatibel. Ich weiß, dass es Leute in Österreich nutzen, aber ich glaube, die benutzen fast so ähnlich wie hier. Da ist, glaube ich, nicht so viel anders. Bin ich mir aber nicht sicher. Und für die anderen, also es ist mehr für den deutschsprachigen Raum gedacht. So. Ja. Es kann zwar alle Sprachen, auch alle Währungen, aber...
Kann man von Kivitendo auch zum Beispiel nur das Webshop-Modul nutzen und es dann mit einem Ticketsystem verheiraten? Dass man quasi in Kivitendo Produkte kauft und dass die dann dass dadurch dann quasi ein Ticket aufgeht und man dann quasi den weiteren Prozess da, der da noch dranhängt, dann im Ticketsystem weitermachen kann? Oder wie ist da die Integration in Ticketsysteme?
Also wir haben zu Kix Ticketsystem eine Schnittstelle vor 2-3 Jahren geschrieben. Auch jetzt zu dem neuen Kix 19 oder 18, ich weiß jetzt nicht, zum aktuellsten Kix. So, Kix ist ja ein Zweig von OTRS und die sitzen in Chemnitz. Hier ist sogar ein Kix-Mitarbeiter. So, da haben wir eine Schnittstelle geschrieben und da ist es wirklich so, dass wir jemanden, Kunden haben, ich glaube die Uni Göttingen ist das, die bestellen die Sachen im Online-Shop. Kivitendo holt die runter aus dem Online-Shop und löst ein Ticket aus und das Ticket bestellt, glaube ich, die Sachen beim Lieferanten irgendwie. Und dann kommt das wieder so rum. Es gibt, also man muss nicht das Ganze von Kivitendo nutzen. Wir haben Kunden, die benutzen nur die Lagerhaltung von Kivitendo, weil die die so brauchen, wie die in Kivitendo ist. Wir haben viele Kunden, die benutzen Kivitendo nur als Rechnungsschreibmaschine, Kundenverwaltung. Reicht auch so. Manche nehmen das ganze Programm. Ich als kleine Firma habe irgendwann alles genutzt, weil ich benutze das Programm, damit ich meinen Kunden sagen kann, so und so funktioniert das. Bräuchte ich gar nicht, aber ich mache es trotzdem. So, ich freue mich immer mal, wenn ich eine Mahnung schreiben darf. Solche Sachen.
Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen im Saal?
Wo du das gerade so schön sagst, du benutzt es, damit du den Kunden erzählen kannst, was es so alles gibt. Eine Sache, die ja oft dann hilfreich ist, ist, wenn du da auch irgendwelche Dummy-Daten vorführen kannst. Das stelle ich mir allerdings, wenn man eben so ein umfangreiches Buchhaltungssystem hat, ziemlich aufwendig vor. Oder ist das nur so meine Theorie?
Also ich habe so einen kleinen Dummy-Datensatz mit jeweils 10 Datensätzen, sowohl halt Lieferanten, Kunden, Artikeln, Bankdaten, Import, Buchungsdaten, wo ich das relativ einfach und gut darstellen kann, dann mal auf Online-Präsentation.
Die Frage geht ein Stück weit auch dahin. Du musst ja in der Softwareentwicklung allerlei an Tests schreiben und manche Sachen, die zeigen sich ja eben erst dann, wenn du mal wirklich so einen ganzen Prozess aus deinem Workflow durchlaufen lässt und dann brauchst du ja diese Daten wieder nicht.
Ja, also wir haben im Hintergrund eine Test-Suite, die automatisch oder die man anstoßen kann, wo jede Menge Daten auch automatisch wieder generiert werden, um die Tests durchlaufen zu lassen. Unit-Tests, Oberflächentests haben wir jetzt gerade mit angefangen, weil die zu automatisieren ein bisschen schwieriger sind, aber da haben wir jetzt auch was gefunden. Datenbank-Tests, Integritätstests, so, die laufen dann da alle durch. Und da gibt es halt auch ein Modul, der generiert halt Daten oder man kann halt per Hand Objekte reinschreiben und die werden dann potenziert, sozusagen, dass man auch jede Menge Daten hat.
Ja, wo du gerade sagst, Tests generiert und sonst keine weiteren Fragen kommen. Diese generierten Tests, die interessieren mich, seit ich das erste Mal Elektrotest gesehen habe. Benutzt ihr das?
Wir haben verschiedene Tests auf den Perl-Modulen, Testmodulen drin. Also ich stecke da auch nicht ganz so tief drin. So für mich ist Tests eher, man muss sie schreiben, ich schreibe sie nicht gerne. Bevor ich keinen Test habe, darf ich auch nicht in Kiwitendo pushen. Aber für mich, ich stecke da nicht so tief drin mit den Tests. Da müssen wir eher bei uns an den Stand kommen. Da ist der Bernd Plessmann, der kann da deutlich mehr zu sagen.
Ja, dieses Test-Lectro-Test, das ist also eins von den jetzt nicht in der im Standard-Perl vorhandenen, aber über CPAN installierbar. Und das hat halt den Charme, dass es also eben für Leute, die jetzt nicht jedes einzelne Bit wissen wollen, aber die sagen, ich möchte zum Beispiel in dem Bereich von diesen Zahlungen von bis oder sowas irgendwie meine Tests haben, dass du also vergleichsweise High-Level angeben kannst, was du getestet haben willst und dass dir das dann eben produziert, was da nun im Einzelnen geschehen soll.
Ich würde mich freuen, dich vielleicht mal in unserem Projektraum hier irgendwo im Labyrinth zu sehen, dann können wir vielleicht mal darüber sprechen. Also das wäre vielleicht eine gute Sache.
Gibt es noch weitere Fragen? Dann bedanke ich mich bei dem Vortragenden und wünsche noch viel Spaß bei der FroschCon.
Ja, ich bedanke mich auch. Wir haben selber einen Projektstand unten im großen in der Mensa und wir haben einen Projektraum, Raum A, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, relativ versteckt hier hinten in dem Flügel. Ja, vielen Dank.